Schnapp dir das Leben bei den Ohren. Hier ist eine neue Folge von Hörhelden to go, dem Podcast von Hörgeräte Bonse.
Hallo beim Podcast Hörhelden to go, der Podcast mit Geschichten rund ums Hören und Verstehen. Nach längerer Pause heute bei der Gesine Ebert. Gesine Ebert ist eine ehemalige Mitarbeiterin der Firma Hörgeräte Bonsel. Du bist schon lange bei Bonsel und nach Bonsel, hast du mir gerade erzählt, bei Akustikon gewesen und bist jetzt auch schon längere Zeit zu Hause und in Rente. Und dass ich mit dir heute reden darf, hat einen ganz besonderen Grund, Gesine. Du bist sozusagen der Nikolaus und der gute Geburtstagsgeist und die Künstlerin für die Firma Hörgeräte Bonsel. Kann man das so sagen?
Großes Wort.
Was Künstlerin ist, ein großes Wort?
Ja, denke ich schon, ja.
Wie kommt es, dass du dich mit Kunst, also mit Hörakustik, kann ich ja verstehen, warum man sich da auseinandersetzt. Mhm. Aber mit Kunst, wie kommt die Kunst zu dir?
Die Kunst kam in mein Leben. Einmal, ja, es begann in der Schule mit dem Unterricht, Zeichnen, Malen. Das hat mich immer sehr interessiert. Später habe ich mir einen Lebenspartner gesucht, der war Künstler.
Oh.
Und so ist die Kunst in mein Leben gekommen, mit allen Auf und Abs. Und ja, ich habe viel sehen dürfen beim Schaffen von Kunst, von Zeichnen, Malen. Außerdem habe ich in der handwerklichen Ausbildung auch eine Beziehung zu, sagen wir mal, nicht modellieren, aber zum Formgießen. Ja, diese Dinge, die haben sich dann halt nachher später in dem, was ich gemacht habe, wiedergefunden. Das verfolge ich halt so ein bisschen nach.
Ne? Du sagst Auf und Abs der Kunst. Was meinst du damit?
Auf und Ab des Künstlerlebens, sagen wir mal so. Ne? Ja. Es ist sehr schwer, als Künstler zu existieren, zu leben, seine Kunst zu verkaufen und das mit einigen, sagen wir mal, mit der gebotenen Sensibilität, dass man aufnimmt was und verarbeitet und wiedergibt, ohne sich irgendwie verkaufen zu wollen. Das ist so ein Punkt, der in meiner Beobachtung eine Rolle gespielt hat.
Also du sagst auf der einen Seite, dieses Verkaufen müsse von Kunst, steht es so im Missverhältnis zu der Sensibilität? Oder
Ich denke schon, ja. In gewisser Weise ist ja immer so ein, wie soll ich sagen, es ist ja auch ein Geschäft und man muss Beziehungen haben, um überhaupt die Kunst an den Mann zu bringen, zum Beispiel. Ja, das sind so Dinge, die ich in meiner Jugend halt mit beobachtet habe. Ich konnte eben erleben, man kann es ja auch heute sehen, es gibt Künstler, die können ihre Kunst sehr gut und sehr teuer verkaufen und es gibt andere, die sind durchaus auch sehr gut, die verkaufen ihre Kunst nicht so teuer, weil sie es auch nicht so die Beziehungen haben vielleicht, ja.
Jetzt hast du ja gleich am Anfang, als ich gesagt habe, Künstlerin, hast du mich gleich so ein bisschen ausgebremst. Was ist für dich der Unterschied zwischen Kunst und Handwerk?
Das ist schwer. Also ich glaube, Künstler darf man dann, ich bin weder ein Künstler richtig, noch ein richtiger Handwerker. Ich habe von beiden Dingen etwas gelernt und versuche das zusammenzubringen in meiner Kunst dann in dem Moment. Ja.
In dem, was du
also
tust.
Ich würde sagen, es ist immer schwer zu sagen, was ist eigentlich Kunst. Da ist bestimmt auch eine ganze Menge Handwerk drin, wenn man ehrlich ist. Aber es ist auch eine Menge Spontaneität und ganz andere Faktoren, die man noch hat, spielen auch eine Rolle in einem Kunstwerk, wenn man so will. Ja,
ja, also ist ja, ne, dieses Wort Kunstwerk, es hat ja wirklich die Mischung aus,
ja, ja,
von dem Handwerk, das Werk und die,
genau,
Kunst da dran.
Und der Kunst.
Jetzt hast du gesagt Inspiration und alles andere, und das andere wird mich jetzt schon noch interessieren.
Das andere ist vielleicht der gedankliche Hintergrund. Man sieht es heute deutlich in der Entwicklung der modernen Kunst. Das ist dann eben auch das Wissen um die digitale Welt, um die Möglichkeiten in der digitalen Welt. Und das ist dann jetzt nichts, was man ursprünglich vielleicht mit Kunst in dem Sinne verbinden würde. Aber die Ergebnisse, wenn man dann halt eine Videoinstallation hat oder so riesige Installationen, wie sie heute multimediamäßig gemacht werden, die sind halt schon ganz toll, und das würde ich durchaus auch als Kunst bezeichnen, ja.
Ja, ja, wir drehen uns, ne, und drücken uns um die Definition, was Kunst ist, und Gott sei Dank tun wir das, weil da haben sich schon viele Leute, glaube ich, einen Kopf drüber zerbrochen.
Ja, ja. Also, ich nehme das nicht für mich in Anspruch.
Ja.
Also Kunst, habe ich mal von jemandem sagen hören, kommt eigentlich vom Wort her, von dem alten Wort Kunde, also Kunst kündet von etwas, denke ich mal.
Kunde.
Eine Kunde ist das. Es,
ja,
ist eine Botschaft. Ich,
ja,
denke, Kunst ist eine Botschaft. In irgendeiner Weise soll die halt visuell andere Menschen erreichen und,
ach,
ansprechen. So denke ich mal.
Das rührt mich jetzt aber. Das,
ja,
finde ich wirklich krass.
Das habe ich mir sehr gemerkt. Ich habe das mal in einem Interview so gehört, weil es wird immer gesagt, ja, Kunst kommt von Können, und dann wird dann darüber definiert, wenn das gut gemacht ist, ist es Kunst, und wenn es halt der Beuys war oder eben eine Badewanne mit Fett, dann ist es eben keine Kunst,
ja,
aber es ist Kunst, weil es eben von etwas kündet. Da ist eine,
ja,
Botschaft, um den Zuschauer, den Betrachter, auf ein Thema anzusprechen, zum Beispiel. Ja,
ja, und es tut uns ja gut in diesem wuseligen Alltag, wenn man ab und zu Impulse kriegt, die von außen kommen und von irgendwas anderem künden,
ja,
wie dieses Drehen,
genau,
um den eigenen Alltag.
Genau, ja.
Ja, genau. Ja, jetzt muss ich mich gerade neu sammeln, das fand ich jetzt so schön, Dankeschön. Mir hatte jetzt das Thema, wie die Kunst zu dir kam.
Ja.
Jetzt ist natürlich die große Frage für mich, wie kommt's, dass du das, was du tust, zu Bonzel gebracht hast? Wie kam denn das?
Ja, das war in der Zeit, in der ich als Hörgeräteakustiker gearbeitet habe und mit meinem damaligen Künstlerlebenspartner lebte, war die Kunst ein Bestandteil, und es war ein Spannungsfeld für mich damals zwischen dem, was ich auch geliebt habe, und ich habe meine Arbeit aber auch geliebt, und dieses Spannungsfeld war ziemlich schwierig für mich. Jedenfalls, ich will das jetzt nicht zu sehr ausdehnen, es hat mich mein Leben lang begleitet, dieses Spannungsfeld, also auch die Sensibilität dafür, dass ich jetzt auf der einen Seite Dinge tue, die mir ja, die mich ernähren, aber auf der anderen Seite auch Dinge tue, die ich gerne ja auch gestalten kann, wo ich selbst etwas herstellen und gestalten kann, und das Gefühl habe, dass es, wie wir vorhin gesagt haben, auch mit der Materie zu tun hat, von der ich ja herkomme, aber eben auf meine Weise. So.
Das heißt, du hast so die zwei Themen irgendwie verheiratet gekriegt.
Ja, so etwa. Ja.
So ein bisschen das Ohr und,
ja,
das Hören,
richtig,
und Themen da drum,
ja, genau,
und deine Art mit,
ja,
Gestaltung und Kunst,
ja,
umzugehen.
Genau.
Ah.
Da gehört dazu, dass dann vielleicht auch noch eine, sagen wir mal, eine, am Anfang, als ich anfing damit, habe ich mich getraut. Das ist also, muss man sagen, dann 30 Jahre her gewesen. Vor meiner Rente habe ich praktisch damit angefangen, selbst wieder den Griffel in die Hand zu nehmen und zu zeichnen. Und ich hatte irgendwie auch so ein bisschen das Gefühl, dass sich in der Wahrnehmung und in der Umsetzung in eine Zeichnung, dass sich das mit meinem Älterwerden verbessert hat. So das Gefühl hatte ich.
Ja.
Ich meine, ich habe immer was Kreatives so gemacht. Ich habe getöpfert, ich habe Physik-Glaskunst gelernt. Aber das Zeichnen, das habe ich eigentlich, kann man sagen, 20 Jahre oder so liegen lassen und fing dann an mit Porträts. Das war das Erste.
Okay.
Und dann habe ich mir gestattet, ganz großes Papier zu kaufen, großes Format, und habe eben Porträts gemacht und habe mir dazu auch schöne Musik angehört oder auch sagen wir mal, Vorträge über das Hören. So ist es entstanden.
Ja, das ist nicht so einfach mit dem großen Format, ne? Das muss man sich gestatten.
Das muss man sich gestatten, weil wir haben ja nur immer unsere Zeichenblöcke gehabt, die wir in den Ranzen gepackt haben. Ja. Und dann zu sagen, jetzt nehme ich ein großes Blatt und fange an zu zeichnen und zu zeichnen, was ich sehe. Das waren die ersten Erfahrungen. Und dann habe ich angefangen so mit einer kleinen Serie über das Hören.
Über das Hören.
Über das Hören, ja.
Ach Gott.
Das war eine kleine Serie. Und zwar hatte ich da so ein bisschen, wie soll ich sagen, ich habe versucht so, ich hatte ein Buch, als ich mein Buch lernte, von Timelife, ein Buch, das hieß Schall und Gehör.
Mhm.
Und das hatte so wunderbare Grafiken, und daran habe ich mich so ein bisschen orientiert und habe einfach so bestimmte anatomische Sachen nachgezeichnet. Gehörgang und Innenohr, Gehörknöchelchen und dann das Innenohr selber, solche Querschnitte. Diese Zeichnungen sind auch noch irgendwo. Also teilweise hängen sie auch. Ich habe dann auch versucht, das ein bisschen noch zu abstrahieren, indem ich halt eine Muschelform mit der Wellenform so in Verbindung gebracht habe und ein Ohr dazu. Das waren so die ersten Motive.
Und was war dann?
Dann kam das Modellieren. Das war ja die zweite große Leidenschaft von mir. Und das Modellieren, das kam dadurch zustande, dass wir hatten, die Firma Bonsel hat den Standort gewechselt und ist nach Großbieberau gegangen.
Ja.
Und die suchten jetzt für den Eingangsbereich noch ein großes Ohr, ein großes rotes Ohr.
Ja.
Und ich habe dann gesagt, ich könnte das.
Mutig.
Ja, dann habe ich also angefangen, ich muss dazu sagen, bevor ich dieses große rote Ohr gemacht habe, hatte ich im Vorfeld, ein paar Jahre vorher, ein kleines Projekt mit Keramikrückwänden für Abreißkalender und mit kleinen Ohrmuscheln.
Ah.
So, also die Ohrmuschel war schon in meinem Kopf gespeichert.
Ja.
Und deswegen habe ich mich auch fähig gefühlt, so ein großes Ohr zu bauen.
Ja.
Also, weil ich diese Form mir dann eben auch vertraut war. Und die Umsetzung, das war alles ein Riesenabenteuer für mich, weil das eben diese Modelliermasse, die ich dachte erst an Pappmaché, das wäre nicht so haltbar gewesen. Ich hatte dann so eine Mischung, also ich würde mal sagen, wahrscheinlich die Elbphilharmonie ist auch mit so einem Material ausgestattet. Ich habe es dann halt mit dem Bohrer angerührt. Mit so
Riesenquirl.
Riesenquirl, ja. Und das Endergebnis war dann 25 Kilo schwer. Und
ja, Wahnsinn.
Ein großes Ohr.
Und es ist ein wunderschönes Ohr.
Ja, aber es ist nicht ganz allein auf meinem Mist gewachsen. Da hat auch die Nicole Höf damals einen großen Anteil dran, an der ganzen Idee überhaupt. Und auch vor allem, dass es rot ist.
Ja.
Also das muss ich schon sagen.
Ja.
Kann ich nochmal sagen, Dankeschön dafür.
Die Frau Höf-Feldmann hat wahrscheinlich öfter dir irgendwelche?
Die hat mir sehr viele, wie soll ich sagen, Ideen und hat auch Aufträge gegeben. Mhm. Und ich konnte dann, also jetzt muss ich nochmal zurücksetzen, ja. Bei diesem schweren Objekt kam mir hinterher die Idee, dass man ja Plastiken auch leichter machen könnte. Und dann bin ich halt auf eine andere Technik gekommen. Mhm. Ja. Mhm. Ja. Das war jetzt noch, wollte
ja.
ich noch.
Ja, an, ja.
Und dadurch konnte ich dann halt auch Ja sagen, wenn man gefragt hat. Ja.
Ja. Ja. Und ja. Das, was ich jetzt von außen mitgekriegt habe, ist, dass die Frau Hülfeldmann und du, dass ihr öfter für, wenn Filiale neu gemacht worden sind oder so,
ja.
irgendwie euch Deko überlegt habt.
Ja, es, also ich kann sagen, ich habe experimentiert und es hat gefallen und ich durfte größere Sachen bauen dann, ja.
ja.
Ich habe ja. erst ein kleines Objekt gemacht, das war die erste Idee, eben die ganze Sache leichter zu machen, so ein Ohrmodell leichter zu machen und hatte dann so ein kleines Modell und dann bekam ich den Auftrag, dass ein Meter, auch ja, ich weiß nicht, also 90 mal 60 oder so etwas zu bauen. Und das fand ich halt alles sehr spannend und habe das auch wirklich also gerne gemacht. Ich habe dann ein Tonmodell gebaut, darüber haben wir Latex gekippt und das Ganze dann mit Gipsbinden ausgefüllt, so dass man ein Gipsmodell hatte. Und ja, das Ganze hat auch gefallen und ich kann nur sagen, ich bin total dankbar, dass ich diese ganzen Aufträge damals bekommen habe und machen durfte, weil es halt dazu beigetragen hat, dieses Gefühl, dass ich das zusammenbringen möchte, das, was ich gelernt habe und das, was ich erfahren habe und das Gestalten, dass ich das eben nochmal für mich nachempfinden darf, das hat mir großes, großes Glück beschert.
Und für mich jetzt, wenn ich in den unterschiedlichen Filialen bin, ist es auch echt eine Freude, immer wieder was von dir zu entdecken. Also mein allerliebstes Lieblings, es sind diese silberne Ohren aus Spaghetti. Also,
ja, ja, die.
Die sind ja großartig. Magst du die mal beschreiben?
Ja, wie bin ich da drauf gekommen? Da lautete der Auftrag, ich soll ein anatomisches Ohr bauen. So ein anatomisches Ohr zu bauen, was größer ist, mhm. Dann brauchst du ein Gittergerüst. Und dadurch kam ich auf die Idee, das Ding aus Draht zu bauen. Mhm. Und dann gefiel mir das aber so gut, also dass ich dann jetzt nicht dachte, ich muss das jetzt irgendwie noch verkleiden oder so, mhm. sondern ich habe dann angefangen, an diesem Gerüst zu basteln. Und da was anderes draus zu machen, irgendwie so. Es wurde dann wieder abstrakt, also. Yeah. Aber es hat sich an der Anatomie orientiert, ja.
Und man sieht es auch, also das sieht aus, wenn ich's jetzt von mir aus beschreibe, wird wie große Silberstränge, die so gebogen und verwurstelt sind ineinander. Ja. Das sind ganz viele, viele, so dass man aber die Kontur von einem Ohr erkennen kann.
Genau.
Und trotzdem ist es wie so ein Knäuel aus dicken Silberfäden.
Ja, es sind Aluminiumdrähte, eloxierte, ja. Mhm. Mhm. Und die sind unterschiedlich dick, also 2 bis 3 Millimeter.
Wahnsinn.
Bei den großen, ich habe auch große Ohren gemacht oder ein ganz großes. Da muss ich sagen, im Nachhinein, ich würde es heute anders machen, etwas anders. Es war sehr kompakt geraten. Da sind sogar 5 Millimeter dicke Drähte. Die sind dann schon schwer zu, sagen wir mal, zu biegen und durchzuschlingen und so weiter.
Yeah.
Es ist schon ein kleiner Kraftakt, sowas zu machen yeah. dann. Ja,
ja, wenn man dir zuhört, habe ich auch so den Eindruck, dieser Prozess, bis du weißt, welches Material und wie du damit umgehst und so, das sind für dich auch viele, viele Denk- und Probeschritte.
Ja, also ich würde sagen, eins ergibt das andere
yeah.
und es ist nicht geplant und das ist das Schöne,
yeah.
also dass die Dinge nicht geplant sind. Ich hatte ganz was anderes vor
yeah.
und es ist etwas anderes draus geworden, was mir dann, das finde ich besser, als wenn ich etwas versuche zu machen was dann nachher aussieht, als ob, aber es hat nicht die Spontaneität und nicht den Biss, wie etwas, was ganz frei entsteht aus den Gehirnwindungen rausgeschossen. So.
Ja. Sagt man nicht, dass das genau einen Künstler ausmacht?
Ja, ich weiß es nicht, aber ich denke mal, jeder, der irgendwie was Gutes machen möchte, zustande bringen möchte, ob nun Künstler oder nicht, muss auch mal improvisieren. Ist auch eine Kunst, wenn man so will. Ja.
Das ist, glaube ich, auch wirklich die hohe Schule, ne? Dass man eine Basis hat, von der aus man improvisieren darf. Das ist in allem die hohe Schule. Erinnert mich auch so ein bisschen an das Verstehen mit Schwerhörigkeit. Da muss man ja auch den Mut haben zu improvisieren und sich darauf einzulassen, dass man im Moment gerade nicht weiß und nicht versteht. Und es geht dann trotzdem weiter, ne? wenn man diesen Moment abwarten kann, wo es eben gerade nicht funktioniert.
Du meinst jetzt als Schwerhöriger selbst?
Ja.
Als Schwerhöriger selbst stelle ich mir das schon als sehr anstrengend vor, weil ich ja nicht die Möglichkeit habe, so wie alle anderen, die akustischen Signale aus der Umwelt so zu bekommen, wie das üblich ist und sofort zu deuten, sondern es ist vielleicht, hat sich hinter mir was abgespielt, was ich gar nicht mitbekommen habe.
Ja.
Und andere reagieren und dann stehe ich dumm da und was ist passiert?
Genau.
Ja,
genau.
Das ist nur so ein Beispiel.
Ja.
Da denke ich, das ist eine schwierige Rolle.
Also ist eine schwierige Rolle, ja. Ich habe jetzt nur versucht, die Brücke zum Improvisieren hinzukriegen, weil ich das Gefühl habe, schwerhörige Menschen, auch mit Hörgerät oder mit Cochlea-Implantat, haben ja eine viel kürzere, sichere Zeit, wo dieses ich höre, was ich verstehe, es automatisch geht.
Mhm.
Und dann kommt ganz schnell die Improvisation. Ne? Dann kommt ganz schnell dieser Punkt, wo man eben nur ein Stück hört oder sich unsicher ist.
Ja.
Ne? Und sich in dieses Gebiet begeben muss.
Ja.
Ich weiß nicht so genau, ich guck mal, was bei rauskommt.
Ja. Wobei natürlich auch in dem Fall das Gehirn auch noch einiges ergänzt an Signalen. Sich dazu denkt, vielleicht, die so gar nicht, also die da stattgefunden haben könnten.
Genau, ne? Das meine also ich mit Improvisation.
Von, genau.
Weißt du, ne? Das ist ja schon vergleichbar ähnlich, dass man anfängt und dann praktisch eventuell das Glück hat, dass man einen Einfall hat oder eine Idee hat.
Ja.
Zumindest war das jetzt gerade so meine.
Ja, das kann schon sein. Also manchmal höre ich auch nicht so ganz, wie ich hören sollte und dann gehe ich in mich und versuche es nochmal mir wiederzugeben und dann denke ich, das könnte das gewesen sein. Und dann wiederhole ich das, was ich mir gedacht habe.
Ja, jetzt habe ich noch ein Anliegen, weil ja jetzt bald Weihnachten ist. Gesine, was hast denn du mit Weihnachten zu tun?
Was habe ich mit Weihnachten zu tun? Also erstmal ist Weihnachten für mich ein ganz zentrales, ein zentrales Fest.
Ja.
Ist immer das schönste Fest im Jahr.
Ja.
Und eigentlich mein ganzes Leben lang von klein auf.
Ja.
Weniger wegen der Geschenke, aber wegen der Innigkeit, also die da für mich dann stattfinden sollte.
Ja.
Also im Kreise von Menschen, die man gern hat und lieb hat. Das ist für mich Weihnachten eine gewisse Besinnung zu haben zwischen den Jahren abzuschließen und auf sich selbst zurückzukommen. So.
Ja. Und du bist ja auch so ein bisschen der Weihnachtswichtel für die Firma Bonse.
Naja, ich habe so ab und zu Weihnachtskarten gestaltet.
Ja.
Und diesmal ist es tatsächlich was Gebasteltes geworden.
Ja, magst du erzählen darüber oder ist es noch ein Geheimnis?
Nein, ja, es ist vielleicht noch ein Geheimnis, glaube ich. Ich möchte es noch nicht erzählen. Aber ich kann sagen, so viel, dass ich schon auch einerseits bei Weihnachtskarten gerne etwas zeichne oder drucke oder aber auch etwas bastle. Mhm. Und ich verwende dafür dann, wenn ich etwas bastle, natürlich auch Materialien, die ich sonst zum Modellieren auch noch habe.
Ja. Ich hatte das Glück, ich durfte es schon sehen und ich finde es unglaublich bezaubernd. Ganz, ganz, ganz schön geworden. Ja. Wir können jetzt die Leute ruhig ein bisschen neugierig machen.
Genau.
Und aber wahrscheinlich hat jeder Kunde von der Firma Bonzel irgendwas von dir schon mal in Händen gehalten. Ne? Die Geburtstagskarten. Ja. Sind doch meistens auch von dir gestaltet.
Waren bisher von mir gestaltet. Ich weiß nicht, wie es dieses Jahr ist oder nächstes Jahr. Mhm. Ich hatte eine Idee oder hatte Ideen und die wurden dann halt auch angenommen und gedruckt. Ja. Mhm. Mhm. Aber es sind keine Originale, weil das ja dann eine sehr hohe Auflage ist.
Ja. Ja. Also das sind praktisch Zeichnungen von dir.
Das sind Zeichnungen, die dann gedruckt wurden, ja.
Mhm. Mhm. Genau. Ja. Also dann kann man praktisch sagen, jeder, der schon mal zum Geburtstag eine Karte bekommen hat, hat praktisch ein Motiv, das du gestaltet hast.
Hat schon mal ein Motiv gehabt, ja.
Ja. Ja, ja, was eine schöne Geschichte.
Ja. Ihnen. Ja. Dann habe ich halt noch das, wenn du das jetzt noch ansprichst. Ich male halt immer noch die Karten, die für die Mitarbeiter sind. Ja. Das sind Originale dann.
Das sind Originale. Ja. Also die Geburtstagskarten für die Mitarbeiter.
Genau.
Ja. Ist auch immer ganz schön, ne, wenn man zum Geburtstag so eine persönliche Karte kriegt. Ja. Und es ist schon, also ich finde, es ist was anderes, wenn es irgendein Motiv ist. Ja. Man merkt, dass da jemand was reingepackt hat.
Ja, also für mich ist das Gestalten der Geburtstagskarten mittlerweile, muss ich sagen, wirklich sehr befeuert. Also es tut mich anspornen, immer noch mehr und noch besser die Dinge rauszubringen. Man lernt sehr viel dabei, wenn man in Serie zeichnet, sagen wir mal so. Ja. Und ich kann sagen, ich bin sehr dankbar dafür. Ich habe dadurch viel lernen dürfen über das Zeichnen. Ja. Ich habe auch Menschen gefunden, die dann auch zeichnen dadurch. Bin halt auch in Malgruppen gegangen und ja, kann nur sagen, für mich ist es ein Weg, nochmal was Neues zu erobern, wo ich jetzt nicht so prädestiniert war für, ne? Würde ich mal so sagen.
Ja. Jetzt sind wir schon fast am Ende, Gesine. Es gibt so eine Idee für den Podcast, dass am Schluss derjenige, der interviewt wurde, ist noch in das Schatzkästle, in das Hörschatzkästle, was reinlegt. Ein guter Wunsch für schwerhörige Menschen, eine tolle Idee oder irgendwas, wo du denkst, es ist wichtig, dass es in die Welt kommt bezüglich des Hören und Verstehens. Hast du da was? Also hast du irgendwas, was du jetzt sagen würdest, ist wichtig, wenn man schwerhörig ist und so, macht es so, oder irgendein Projekt, wo du sagst, Menschenskinder, das macht Freude, sich da mal mit auseinanderzusetzen. Du hast ja auch viel Kunst und Galerie und so. Kannst du irgendwas, hast du irgendeinen Schatz, den du weitergeben möchtest?
Ein Schatz weniger, aber vielleicht eine Erfahrung, die ich jetzt mache, anhand meiner hochgradig, also schwerhörigen Mutter, die ist jetzt 94, etwas, was ich beobachte, es gibt für Menschen, die so hochgradig schwerhörig sind und auch alt sind, keine Medien, also Radios oder Radios oder Zusatzgeräte, die die noch mit ihren Händen bedienen können und die laut genug sind, damit sie sich das aufs Ohr setzen können, ohne große Komplikationen. Mhm. Das wäre ein Wunsch an die Technik allgemein, sich mal Gedanken zu machen. Es ist ein schwerhöriges Radio, das blinkt, weil vielleicht draußen das geklingelt hat oder so ein Wecker, der dann blinkt, weil es draußen geklingelt hat, ist gut und schön. Aber was macht so ein altes Mütterchen, wenn sie jetzt gerne mal eine Fernsehsendung oder eine Radiosendung im Bett hören möchte.
Ja.
Und dann möchte die das vielleicht mit einem Radio hören.
Ja.
Und das einstellen können.
Ja.
Die ist dann einfach darauf angewiesen, dass jemand da ist, der ihr das Zubehör, was es dafür so gibt, alles umhängt.
Ja.
Und das ist jetzt, also vielleicht nicht das Schatzkästchen, aber etwas, was mir fehlt heutzutage für alte Menschen.
Ja, alles, was Autonomie irgendwie erhält,
genau,
ist wahrscheinlich echt ein Geschenk.
Ja.
Ja, wir gucken mal. Man weiß ja nie, was passiert und wer was hört. Liebe Gesine, vielen, vielen herzlichen Dank für die schöne halbe Stunde mit dir zusammen und für die tolle Idee, so eine Gabe und Begabung und Leidenschaft mit dem zusammenzubringen, was man so im Leben gelernt hat, finde ich sehr inspirierend.
Ja, ich finde, das sollte jeder Rentner sich überlegen.
Ja.
Wenn nicht jetzt, wann dann?
Ja, ein gutes Schlusswort. Ich danke dir. Tschüss.
Das war Hörhelden to go, der Podcast von Hörgeräte Bonsel. Sie möchten keine weitere Folge verpassen? Dann abonnieren Sie jetzt unseren Podcast. Weitere Infos gibt es auch auf unserer Webseite www.bonsel.de.